Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Christina Spörer, Hausärztin im Norden Niedersachsens, Mitglied des Bundesvorstandes der Hausärztinnen und Hausärzte bzw. des Hausärztinnen und Hausärzteverbands und dort maßgeblich in der Arbeitsgruppe Digitales im Verband und neuerdings auch ernannt zum Mitglied des Digitalbeirats der Gematik. Herzlichen Glückwunsch und hallo, Frau Dr. Spörer.
Ja, vielen Dank und ein herzliches Hallo auch in Ihre Richtung, Herr Gerloff.
Ja, Frau Dr. Spörer, der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat ja kürzlich ein Positionspapier zum Einsatz von KI in der Hausarztpraxis herausgegeben. Das Papier ist Anlass für unser Gespräch heute. Erste Frage, arbeiten Sie denn in Ihrer Praxis schon mit künstlicher Intelligenz und was ist bei Ihnen schon im Einsatz?
Wir haben tatsächlich in der Praxis noch keine Anwendung integriert. Anlass mit der Auseinandersetzung des Themas war aber, dass wir sehen, dass in vielen Bereichen die KI zunehmend an Bedeutung gewinnt und dass es zunehmend auch Anwendungen gibt, die in den Praxen bereits zum Einsatz kommen. Dies insbesondere in Einsatzbereichen, wo relativ große Datenmengen immer wieder mit gleichen Fragestellungen behaftet sind, wie zum Beispiel Auswertung von Langzeit-EKGs. In solchen Bereichen zum Beispiel ist es jetzt schon so, dass es in Praxen genutzt wird. Und daher haben wir das zum Anlass genommen, dass wir uns wie zuvor auch schon, wie schon bekannt, einfach mit dem Thema nochmal umfassender beschäftigen wollen und auseinandersetzen wollen und ja, dazu unsere Position bekannt machen.
Woran merkt man eigentlich, wenn man in der Praxis mit KI arbeitet? Also das sind ja die unterschiedlichsten Einsatzszenarien. An welchen Stellen kann KI tatsächlich helfen und eben woran merkt man, dass KI überhaupt da im Einsatz ist? Das ist ja auch die Frage, was ist überhaupt KI?
Genau, das sind jetzt da ganz viele Fragen auf einmal. Also die erste Frage, woran merkt man es? Ich hoffe sehr, dass das ist ja auch ein Teil unserer Forderungen im Positionspapier, dass das einfach sehr deutlich gemacht werden muss in dem Moment, wo KI greift. Insbesondere dann, wenn man nicht nur von Algorithmen nutzt, spricht, wenn man wirklich von diesem maschinellen Lernen, wo wirklich das System selber weiterlernt, wenn solche Prozesse zum Einsatz kommen, dann ist eine ganz klare Forderung, das muss für alle, die das nutzen, sehr deutlich sichtbar sein, dass das im Einsatz ist. Das darf nicht passieren, dass sowas einfach, ich sag mal, unterschwellig eingeschleust wird und dann nicht nachvollziehbar ist.
Mhm. Vielleicht gehen wir diese Einsatzszenarien mal im Einzelnen durch. Also ich fand ja besonders eindrücklich bei der DEMEA, da hieß es von einigen Herstellern, dass KI bald so weit sei, dass die Software ein Arzt-Patienten-Gespräch mithört durch Spracherkennung, daraus dann eine Datei macht und daraus dann wiederum eine strukturierte Dokumentation mit Diagnose, Kürzeln etc. pp. Machen könne. Haben Sie sowas schon im Einsatz gesehen?
Nein, das habe ich noch nicht. Und ich muss auch sagen, dass meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass es ganz häufig heißt, dass das schon ganz weit ist. Und ich habe auch schon gehört, dass die Ärzte überflüssig sind, weil die KI so schlau ist. Und das hat sich, ich würde tatsächlich sagen, Gott sei Dank, alles noch nicht bewahrheitet. Und ich sage Gott sei Dank nicht, weil ich so sehr an meinem Beruf hänge, weil ich den wirklich super gerne mache, sondern weil ich glaube, dass dann vieles verloren gehen würde.
Ja.
Aber natürlich sehen wir, dass es gute Weiterentwicklungen gibt und gute Unterstützungsmöglichkeiten und das Transkribieren von Gesprächen zum Beispiel hat gute Fortschritte gemacht.
Ja.
Sodass man sich das durchaus vorstellen kann, dass es zu solchen Schritten kommt, dass dann nicht nur das Gespräch verschriftlicht wird, sondern dass tatsächlich darüber dann auch nochmal ein Algorithmus läuft, der die relevanten Daten anbietet.
Ja, also ein verschriftlichtes Gespräch wäre ja furchtbar, oder? Das wäre ja ein Riesenwust von Worten. Da könnte man ja eigentlich gar nichts mit anfangen, oder?
Naja, da werden Sie mehr Erfahrung haben als ich, weil Sie werden ja immer mal wieder verschriftliche Gespräche vor der Nase haben.
So ist es, ja.
Wahrscheinlich mit vielen schrecklichen Füllwörtern und nicht zusammenhängenden Sätzen. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage der Dokumentation eine, die uns im medizinischen Alltag sehr beschäftigt und auch immer wieder Zeit in Anspruch nimmt. Und es natürlich ein wichtiger Punkt wäre, dort digitale Unterstützung zu bekommen, dass man die Dokumentation vollständig, rechtssicher, möglichst einfacher und zeitsparender als jetzt fertigstellen kann. Und nicht nur bei uns in den Praxen, sondern ja in allen medizinischen Bereichen, auch in der Pflege. Wenn man sieht, wie viele Stunden die an der Dokumentation verbringen, die ja automatisch dann am Patienten fehlt, ist das ja schon was, was eine enorme Arbeitsentlastung wäre.
Ja, also ich habe auch eine Vorführung erlebt bei einem Hersteller. Da hatten die ein Stück Klopapier genommen. Da hatte eine Ärztin irgendwelche Kürzel aufgezeichnet, also von dem Patientengespräch. Und dann wurde das per Erkennung, also es wurde dann praktisch mit einer Kamera aufgenommen, dann wurde daraus die Schrift erkannt und daraus dann eine strukturierte Dokumentation bis hin zu SNOMED-Kürzeln daraus entwickelt. Und man sah richtig, wie das so klack, klack, klack machte oder klack, klack, klack natürlich nicht. Man sah einfach, wie diese strukturierte Dokumentation nach und nach entstand. Und ich war schwer beeindruckt. Wir haben auch darüber schon berichtet. Das müssen dann Hausärztinnen und Hausärzte bald gar nichts mehr selbst dokumentieren, sondern das übernimmt dann jemand anders, nämlich die KI im Hintergrund.
Also ich persönlich glaube, dass wir bis zu dem Zeitpunkt noch eine Weile erleben werden, dass das noch nicht so ist. Denn was natürlich in solchen Vorführungen passiert ist, dass das ja Systeme sind, die genau für diese Situation ja sehr angelernt sind. Und wir haben es ja bei uns im Alltag mit einer sehr großen Vielfalt zu tun. Und auch, das kennt man so ein bisschen vielleicht von, was weiß ich, wenn man für WhatsApp Sprachnachrichten oder geschriebene Nachrichten diktiert, dass auch da eine Lernkurve im System ist für jeden Einzelnen wieder. Und das hat man natürlich bei solchen Systemen auch. Das heißt also, dass dass meine Sauklaue erkannt wird, heißt noch lange nicht, dass die von meinem Kollegen dann auch richtig gelesen wird, sondern da werden immer Lernprozesse hinter sein und die sind natürlich immer zeitaufwendig, weil natürlich korrigiert werden muss. Sonst lernt das System ja Nonsens.
Ja, so ist es wohl, ja. Gut, also Dokumentation ist jedenfalls ein Feld für KI, in Zukunft noch mehr als heute. Und kommen wir jetzt zum nächsten Szenario, das ist die Diagnostik. Die haben Sie ja auch beschrieben in Ihrem Papier. Hätten Sie denn ein Einsatzszenario für mich, wo tatsächlich KI in der Diagnostik helfen kann? Jetzt mal abgesehen vielleicht von der Auswertung von einem Langzeit-EKG oder auch von Bilddaten. Das ist ja schon fast gelernt heute.
Na, die Hoffnung ist schon, dass was KI ja gut kann, ist große Datenmengen sichten. Und ich glaube auch tatsächlich zuverlässiger als wir Menschen, weil Ermüdungseffekte und Ähnliches nicht in dem Maße auftreten, wie man das von Menschen kennt. Und wenn die KI gut angelernt ist und auf einer guten Datenbasis angelernt ist, ist schon die Hoffnung, dass aufgrund dieser Tatsache, dass große, große Datenmengen verarbeitet werden können, auch durchaus seltene Erkrankungen, die ja nicht so häufig sind, aber sich aus einer Vielzahl von Symptomen zusammensetzen, dass solche Muster eher erkannt werden können. Und dann Hinweise gegeben werden können, das und das und das und das fällt auf, könnte ein Hinweis sein auf zum Beispiel. Aber das ist aktuell noch nicht so weit. Das ist tatsächlich dann ein perspektivischer Einsatz.
Das ist ja, muss ja dann eigentlich auch irgendwie Anschluss ans PVS-System haben, nicht? Also irgendwie so ein Zusatzsystem, das da irgendwo im Hintergrund läuft, ist nicht so einfach einzubinden. Ne? Können dann die Praxissoftwarehersteller sowas überhaupt leisten?
Na, das ist schon eine klare Erwartung von uns, die wir ja auch formuliert haben. Und wir sehen auch die große Relevanz, dass die Praxissoftwarehersteller da gefordert sind, Schnittstellen zu sowas anzubieten. Wir brauchen auch, ich meine, auch die EPA wird ohne Volltextsuche starten. Auch da gilt es ja, sagen wir so, selbst wenn ich das Glück hätte, eine befüllte EPA vorzufinden, kann ich sie aktuell nicht mit Volltextsuche durchsuchen. Das heißt, wenn mein Softwarehersteller das hätte in einer guten Schnittstelle und ich könnte das und die Daten ließen sich einigermaßen zügig runterladen, dann könnte ich das ja bei mir nachholen. Und dafür braucht es aber immer wieder die Schnittstellen. Ein Thema, von dem wir immer wieder predigen und was uns auch hier natürlich ereilt, man wird nicht erwarten können, dass alle Softwarehersteller das einbinden in ihren System. Und dann ist eine Schnittstelle umso wichtiger, damit die Angebote, die es ja gibt, und KI ist ja ein Bereich, der großes Interesse weckt und damit natürlich auch in der digitalen Szene ja immer eher für Innovationen sorgt, aber die sind natürlich nicht in den gängigen Praxissoftware-Systemen dann eingebunden, sondern sind dann häufig eigenständige Lösungen und die müssten dann über eine vernünftige Schnittstelle gemeinsam arbeiten können, weil was wir mit Sicherheit nicht leisten können, ist, die Daten an verschiedensten Stellen einzupflegen, um dann vielleicht einen Hinweis zu bekommen, was KI-gestützt dann noch an Daten drin stecken könnte.
Dann vielleicht kommen wir zum nächsten Thema. Also das ist die Geschichte mit der Diagnostik, die ist noch ein Zukunftsszenario und die Einbindung in die Praxis-EDV zumindest von diesen Dingen auch. Beim Thema Praxisorganisation sind wir ja schon ein bisschen weiter, habe ich den Eindruck. Also wir haben zum Beispiel über intelligente Anrufbeantworter schon viel geschrieben und auch viel gelesen. Mhm. ist ja, ich will jetzt auch nicht streiten mit Ihnen darüber, was eigentlich ein intelligenter Anrufbeantworter ist. Er ist natürlich nicht wirklich intelligent, sondern er weiß, wie er auf bestimmte Anfragen eine bestimmte Antwort gibt. Die ermöglichen ja zum Beispiel am Telefon die Vereinbarung von Terminen, ohne dass man da selber am Telefon ist als MFA oder als Ärztin oder als Arzt. Das sind die sogenannten Chatbots. Das lässt sich dann ja auch in den Terminkalender der Praxissoftware einbinden. Und das ist ja auch teilweise schon geleistet worden. Arbeiten diese Systeme denn zuverlässig und auch so, dass Patienten nicht abgeschreckt werden, wenn sie bei einem Chatbot landen?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja einfach durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft viele Menschen, die das schon kennen, mit solchen Systemen umzugehen, die sich sicherlich weniger schnell davon abschrecken lassen und auch den Vorteil erkennen, dass man im Zweifel besser durchkommt, dass man auch zu Unzeiten Termine buchen kann, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass da ein Mensch auf der anderen Seite sitzt und antwortet. Und dann wird es aber natürlich auch Menschen geben, die das schrecklich finden und dann vielleicht eher Fuß in die Praxis stopfen, um das analog mit jemandem zu vereinbaren. Ich denke, mit der Bandbreite werden wir schon, also das ist eine Mischung unseres Klientels, mit dem wir zu tun haben. Aber es sind schon auch viele, die das mittlerweile aus dem Alltag einfach kennen und auch durchaus Vorteile sehen können. Und wenn es dann wirklich so gut eingebunden ist, also wir sehen das ja bei einzelnen Herstellern, dass sie wirklich gute Lösungen anbieten. Und je besser das integriert läuft, und da sind wir wieder bei Schnittstellen, bei Integration, desto flüssiger geht das ja auch Hand in Hand und desto weniger habe ich diese Brüche drin, dass war keine Ahnung, der Chatbot was abfragen kann, aber dann keinen Termin buchen kann oder nur ganz bestimmte Termine buchen kann oder ähnliches. Und je besser das integriert läuft, desto mehr Entlastung passiert natürlich.
Die Entlastung ist ja gewaltig, ne? Wenn das tatsächlich funktioniert, dass die Arzthelferinnen, also die MFA, da nicht ständig am Telefon hängen, oder?
Ja, klar. Also gerade wenn es um, ich sag mal, relative Standardanliegen geht, wo es ja wirklich dann mehr um eine rein administrative Sache geht. Was man immer haben wird, wird eine Offenheit in den Systemen haben, dass wenn sich herausstellt, das ist nicht ein Standardanliegen, sondern was Komplizierteres, dass es dann immer auch die Möglichkeit gibt, auf einen echten Menschen zu stoßen und das dann gemeinsam zu lösen.
Das kann ja manchmal ganz schön langwierig sein, wenn man jetzt an irgendwelche Bank-Chatbots denkt oder ums Zeitungsabo. Also da habe ich mich auch schon manches Mal ziemlich
geärgert. Aber die haben ja auch nicht unbedingt ein Interesse daran, dass man zu einer Lösung kommt. Und ich würde mal behaupten, dass unsere Praxen ja wirklich Versorgung machen wollen und dann natürlich auch Lösungen haben wollen, wo es zu einer guten Lösung kommt.
Oh ja. In dem Papier sprechen Sie auch oder schreiben Sie auch über die Behandlungsplanung mit KI. Haben Sie da auch ein Szenario für mich?
Meinen Sie in Bezug auf zum Beispiel Tabletteneinnahme sowas, dass man KI-gestützt Informationen bekommt? Sie müssen mir einmal noch ein bisschen auf den Sprung helfen, in welche Richtung Sie gerade denken.
Ja, genau diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Was kann KI da tatsächlich schon machen, dass man Behandlungsplanung da tatsächlich hat? Das Stichwort hatte mich in dem Papier ein bisschen irritiert in dem Moment. Und es stand nicht irgendwas Konkretes dahinter. Und ich war jetzt neugierig. Oder ist das noch eher ein Zukunftsszenario?
Also die Frage, wie ich eine Therapie aufsetze und begleite, ist ja durchaus was. Die Frage, was ich an Rückmeldung bekomme, also Einbindung von Daten, die extern erhoben werden.
Ja.
Sprich, wenn ich zum Beispiel Blutdruckdaten erhalte und dann vom Szenario her sehe, dass die KI weiß, der und der Bereich ist in Ordnung. Wenn aber, ich sag mal, 2 von 20 Werten zu hoch sind, kriege ich eine Meldung ins System.
Ja.
Das sind ja durchaus Systeme, wo eine Unterstützung denkbar wäre, wo man in Interaktion sein kann, wo ich dann nicht als Mensch die Daten permanent selber durchsichten muss, sondern das System das für mich übernimmt und mir einen Hinweis gibt und sagt, Achtung, da läuft was aus dem Ruder, guck doch bitte mal, ob Tabletten angepasst werden müssen oder nimm Kontakt auf mit dem Menschen, ob da was anderes im Argen ist. Das kann man sich ja für alle Messparameter vorstellen.
Das stimmt, ja. Haben Sie da schon Patienten, mit denen Sie, die mit solchen Systemen arbeiten, die dann auch in die Praxis reinmelden, wenn da irgendwas passiert?
Na, was wir schon im Alltag vermehrt sehen, sind ja, dass die Menschen eigene Messsysteme nutzen. Was weiß ich, Apple Watch ist so ein Klassiker. Ne?
Ja,
und dass sie ganz klar kommen, dass sie sagen, die Uhr hat mir gemeldet, dass mein Herzrhythmus komisch ist.
Ja.
Und mittlerweile sind da durchaus gute EKG-Aufnahmen dann zu sehen, diese Kurz-EKGs, wenn sie dann draufdrücken und das aufnehmen, dass man sich das durchaus angucken kann.
Ja.
Was aber wir zumindest hier in der Praxis noch nicht haben, ist eine Verknüpfung.
Ah, okay.
Also das ist im Moment dann eher so, dass die kommen oder aber sie nutzen unsere App aus unserem System heraus, wo dann Daten eingepflegt werden können, wie Blutdruck, Blutzucker, Gewicht. Und da könnte ja zum Beispiel eine KI draufsatteln und sagen, Gewicht steigt bei einem Patienten mit Herzinsuffizienz, dass man Kontakt aufnimmt und sagt, Achtung, du lagerst gerade was ein.
Ja, haben Sie so eine richtige Praxis-App? Mhm. Ah ja, okay. Haben Sie denn eigentlich als Hausärzteverband eine Liste von empfehlenswerten Programmen, KI-Programmen vielleicht auch, die tatsächlich in der Praxis schon helfen können? Oder ist das noch nicht, oder sind Sie da noch nicht so weit?
Haben wir leider nicht, aber ich nehme das mal mit, wir gucken uns das mal an. Finde ich schön.
Ja, ja, also ganz interessant. Eine gute Idee und, ja. Da können Sie auch ein bisschen die kollektive Intelligenz im Verband nutzen. Da sind ja ganz viele Mitglieder und jeder hat schon mal irgendwas ausprobiert und seine Erfahrungen gemacht und kann das dann einbringen. Ja. Ne? Ja. Gut, dann, ja, ich meine, wenn man etwas über KI macht, dann muss man natürlich nicht den Eindruck vermitteln, dass man technikgläubig wäre. Wo sehen Sie denn als Verband und als Hausärztin KI kritisch?
Nein. Haben wir ja auch klar formuliert, das Problem ist, wenn KI nicht auf gute Daten aufsattelt, kann KI keine guten Daten ausspucken. Also wo man Müll reingibt, geht Müll raus. Und wenn dann eine Technikgläubigkeit entsteht, weil die Maschine ja gesagt hat, keine Ahnung, ich soll recht abbiegen, weil die Daten, die sie gefüttert hat, das behaupten, obwohl man unbedingt links abbiegen muss, ist das natürlich eine Katastrophe. Mhm. Das heißt, es deswegen diese klare Forderung zum einen, es muss transparent sichtbar sein, wenn KI zum Einsatz kommt, dass man weiß, da ist ein Algorithmus drüber gelaufen oder womöglich auch eine echte KI drüber gelaufen, die dann eine Entscheidung getroffen hat. Das muss möglichst klar sein, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wurde, welche Datenbasis da ist. Und die Daten müssen natürlich aktuell sein, sie müssen qualitätsgesichert sein, es soll transparent sein, wo sie herkommen und sie sollten keine systematischen Verzerrungen haben. Und da haben wir durchaus ein großes Problem, weil ja viele Studien aus dem Medizinbereich im Bereich der Tablettenbehandlung zum Beispiel ja häufig einen sehr großen männlichen Probandenanteil haben und wenig Daten für Frauen. Und wenn das die Datengrundlage ist, auf der nachher weitergerechnet wird, dann ist das ja ein Problem, was nicht behoben wird, sondern was da in dem ganzen System mit drin steckt.
Ja, das wird dann dadurch perpetuiert. Ne? Das war ja auch bei der letzten Hausärztetagung Thema. Hatten wir, glaube ich, dann auch darüber dann berichtet, dass die KI einen männlichen Bias hätte. Und das darf natürlich heute nicht mehr sein. Haben Sie denn ein Kochrezept für unsere Hörer, worauf Praxisteams achten sollten, wenn sie KI einsetzen, dass es keine Irritationen bei Patienten und Patientinnen gibt, keine Haftungsprobleme oder andere Probleme? Ich glaube, so ein einfaches Kochrezept gibt es nicht, aber so ein paar Tipps vielleicht doch noch?
Na, was sicher wichtig ist, ist, dass man sich genau anguckt, wie die Daten verarbeitet werden, wo die Daten verarbeitet werden, dass man auf jeden Fall strengen Datenschutzprinzipien da entspricht. Das würde ich auf jeden Fall prüfen. Ich finde die Transparenz auch gegenüber den eigenen Patienten und Patientinnen wichtig. Achtung, da ist eine Maschine im Einsatz oder das KI im Einsatz, dass die Patienten das wissen und damit umgehen können. Mhm. Und zum anderen sind die Systeme, die, ich sag mal, eher im Sinne von Algorithmen, große Datenmengen strukturiert immer wieder aufs gleiche System betrachten. Wir waren bei den Langzeit-EKGs zum Beispiel schon deutlich erprobter als neue Systeme, wo tatsächlich KI im Sinne von, die KI lernt selber dazu und entwickelt dann eigene Entscheidungen zum Einsatz kommen. Da wäre ich aktuell noch zurückhaltend. Mhm.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Im Papier schreiben Sie, dass auch der Gesetzgeber hier noch regulative Rahmenbedingungen setzen müsste. Ist der nicht viel zu langsam angesichts der Marktdynamik bei diesen Systemen? Kann da wirklich der Gesetzgeber noch Rahmenbedingungen setzen? Ich meine, die EU hat es ja jetzt auch versucht oder hat ja auch so einen großen Rahmen gesetzt. Und vielleicht heißt ja dann immer, das sei beispielgebend für die Welt. Andere sagen, das sei viel zu einengend, weil eben die Entwicklung so schnell verläuft, dass man das gar nicht so richtig mit einem Rahmen versehen kann. Was meinen Sie dazu?
Ich finde das super wichtig, dass das gemacht wird und dass man sich nicht in eine Schockstarre begibt, nur weil eine Entwicklung vermeintlich so schnell ist, dass man sie, glaubt, nicht mehr aufhalten zu können oder nicht mehr regulieren zu können. Okay. Wir brauchen ganz klar Regeln für einen großen Bereich. Je mehr Einfluss das nimmt auf den gesamten Alltag und insbesondere im Bereich der Medizin, muss es Regeln geben, denn wir behandeln Menschen. Und es geht nicht um irgendwas, sondern es geht um die Gesundheit der Menschen. Und wenn ich mich da nicht darauf verlassen kann, dass die KI, wenn sie da zum Einsatz kommt, gewissen Grundlagen entspricht und Regeln entspricht, dann ist sie im Grunde nicht nutzbar.
Das war ein gutes Schlusswort. Frau Dr. Spörer, vielen Dank für den Blick durch Schlüsselloch in die digitale Zukunft der Arztpraxen. Ob wir uns durch dieses Löchlein am Ende den richtigen Ausschnitt angeschaut haben, das mögen dann andere beurteilen. Aber wenn man es gar nicht versucht, sowas zu tun, dann bringt es auch nichts, würde ich sagen. Deswegen haben Sie auch dieses Papier verfasst, finde ich sehr gut, dass Sie sich da mit diesen Themen rechtzeitig auch beschäftigen. Man kann sowas ja immer überarbeiten, wenn sich die Welt dann weiter dreht. Viel Erfolg bei der Gestaltung der digitalen Zukunft. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen, vielen Dank und bis demnächst irgendwann wieder.
Genau, und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.